So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich habe heute ein, aus meiner Sicht, großes Thema. Ich habe einmal darüber gesprochen, München, Ende 2021. Und dann habe ich es wieder unter Verschluss genommen, weil ja, es ist etwas Gewaltiges, was ich euch zu sagen habe. Aber ich muss noch voranschicken. Es gibt jetzt am Anfang einen Text, den habt ihr am Montagabend schon mal gehört. Es ist so im Prinzip der gleiche Text über Hesekiel 28. Wer heute zum ersten Mal da ist, der hat Glück gehabt, der muss mich nicht zweimal hören. Für die anderen ist eine Wiederholung. Ja, ich lese den Text. Der Triumph Gottes, Kolosser 2, die Verse 14 und 15. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegen der Handschrift in Satzungen, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie hat Gott es gemacht, über seine Feinde einen so großen Triumph zu feiern und sie alle zu entmachten? Natürlich wissen wir alle, dass Jesus durch seinen Tod für uns die Erlösung geschaffen hat und dass er uns dadurch von der Sünde und dem Tod und dem Satan befreit und losgekauft hat. Aber wie war das nun im Einzelnen? Wie hat Gott der Vater das gemacht? Und vor allem, wie kam Jesus aus dem Totenreich wieder heraus? Das aufzuzeigen, ist der Sinn und das Anliegen dieses Vortrags. Der erste Triumph. Mit der Übergabe, und das ist das, was ich jetzt wiederhole. Mit der Übergabe des Lösegeldes an Satan war die Seele Jesu. Das war das Lösegeld. Noch einmal, mit der Übergabe des Lösegeldes an Satan, das war die Seele Jesu, hat Gott die ganze Schöpfung aus dessen Hand zurückgekauft. Sie gehört jetzt ihm. Seit Golgatha gehört sie ihm. Das ist der erste Triumph. Doch wie kam es dazu? Wir müssen hier weit zurückgreifen. Am Beginn des göttlichen Schöpfungswerkes hat Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus nach Kolosser 2, Vers 16 zunächst die Himmel geschaffen und danach die Engel. Das ganze Heer des Himmels können wir im Psalm 33, Vers 6 nachlesen. Aber zuvor hat der Sohn noch etwas anderes getan. Er hat einen Zeitplan aufgestellt, indem er die Äonen, die Zeitalter gemacht hat, Hebräer 1, Vers 2. Dort steht manches Mal in alten Übersetzungen Welten, das ist so völlig falsch. Er hat die Äonen geschaffen und auch nicht die Welt, sondern es war der göttliche Zeitplan. Gott war sich seiner Schöpfungstat voll bewusst. Vom ersten Werdewort des Sohnes, der den Namen das Wort Gottes trägt, wissen wir ja aus Offenbarung 19, Vers 13. Und Eröffnung des Johannes-Evangeliums nur kurz das Wort genannt wird, das im Anfang bei Gott war, Johannes 1,1, bis zur endgültigen Heimholung und Heimbringung durch denselben bzw. dasselbe, das Wort Jesus. Haben wir mehrfach gelesen, gehört in diesen Tagen 1. Korinther 15, Vers 27 und 28. Zu diesen Engeln und Engelfürsten gehörte auch der oberste aller himmlischen Wesen. Ich habe das Hebräisch gesagt, am Montag sagt es nochmal. Der Helel ben Shachar, Helel der Glanzstern, ben Shachar der Sohn der Morgenröte. In Lateinisch heißt der Glanzstern Luzifer und in Griechisch Phosphorus. Das wissen wir aus Hesekiel 28, Vers 11 und den folgenden Versen, wo der König von Tyrus als Modell auch für den später gefallenen Glanzstern dargestellt wird. An jenem ersten Schöpfungsmorgen, der Sohn der Morgenröte heißt er, ja, an diesem ersten Schöpfungsmorgen, als der Sohn die Schöpfung ins Dasein rief, da bestellte er den Luzifer zum Verwalter und Fürsten dieses nunmehr zu schaffenden Kosmos, also unsere Welt oder auch unseres Weltalls. Das ging so weit, dass er sogar den Schöpfungsplan siegeln oder unterschreiben durfte. Das lesen wir in Hesekiel 28, Vers 12, wieder der gleiche Text, einem Vers, den ich noch nie richtig übersetzt zu Gesicht bekommen habe. Dort steht nach der nicht revidierten Elberfelder Wiedergabe folgendes zum König von Tyrus, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Richtig lautet der Text. So sprach der Herr Jahwe. Ohne weiteres Beiwort jetzt, du siegelnd den Plan, voll Weisheit und vollkommener Schönheit. Jetzt mit einem Beiwort, so sprach der Herr Jahwe, du warst siegelnd, unterschreibend den Plan, den Schöpfungsplan, voll Weisheit und vollkommener Schönheit. Das war der Schöpfungsplan, den der nicht gefallene Satan unterschreiben durfte. Ein Plan voll Schönheit und Weisheit. Darauf beziehen sich diese beiden Begriffe und nicht auf den Glanzstern, wie ich meine. Der Schöpfungsplan Gottes war etwas Gewaltiges und Herrliches und am Schluss ein vollkommenes Werk. Das dahinter stehende Wort Tochnit, Plan, Schöpfungsplan, finden wir noch einmal in Hesekiel 43, Vers 10. Dort empfehle ich die Fußnote zu lesen und dort steht dann eben auch die Übersetzung Plan, Bauplan und noch ein Wort mehr. Alles wurde dem Generalbevollmächtigten, dem späteren Satanas, übergeben. Das beweist auch Lukas 4, Vers 6. Dort heißt es, und der Teufel sprach zu ihm, zu Jesus, ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir sind sie übergeben. Und wem irgend ich will, gebe ich sie auch nach dem Aufstand Satans noch. Wenn du nun von mir anbeten willst, so soll sie alle dein sein. Natürlich ist Jesus nicht darauf hereingefallen. Dem Satan war der Kosmos übergeben und er durfte ihn sogar nach seiner Rebellion behalten. Da muss eine Klausel dieses Vertrages, Gott hat damit mit Satan einen Vertrag gemacht letzten Endes, da muss eine Klausel dieses Vertrages gewesen sein, dass ihm das alles übergeben worden ist. Aber auch für den Rückkauf hat Gott vorgesorgt. Als noch keine Finsternis und es noch keinen Tod gab, muss Gott schon eine Vereinbarung mit jenem Glanzstern gemacht haben, die Rückgabe des Kosmos beinhaltete. Dass der Sohn der Preis dafür war, muss auf irgendeine Weise vereinbart worden sein. Gott hat ihm dafür dass der Sohn das Rückkaufrecht hat ihm sogar einen Schwur abverlangt, der diesen Sohnespreis enthielt. Im Prediger 10, Vers 11 steht, wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Gott hat sich das Recht durch einen Schwur bestätigen lassen, dass um den Preis des Sohnes, falls ihn der Satan beißen sollte, nicht um das geht es ja hier, dass um den Preis des Sohnes der Kosmos an ihn zurückgegeben werden muss. Er wusste in seinem geheimen Willen, dass er dieses Wort einmal auf den Rückkauf des Kosmos anwenden wird. Ich muss dazu natürlich auch die Quelle angeben, wo die Hauptgedanken drinstehen, das ist immer Atomul gewesen. Da muss somit ein Vertrag existiert haben, in welchem alle Bedingungen festgelegt waren. Der Glanzstern sollte ein Verwalter der Gerechtigkeit werden. Ein gerechter, ein wunderschöner Kosmos. Doch er sündigte und so wurde er zu einem Verwalter der Ungerechtigkeit. Das können wir in Lukas 16 nachlesen. Zu dieser Vereinbarung muss auch gehört haben, dass eine Seele, die sündigt, sterben muss. Das bedeutet, die sündige Seele gehört dem Tod und dem Satan. Der Tod ist der Sündelohn. So steht in Römer 6, Vers 23. Diese Sache begegnet uns zum ersten Mal bei der Erschaffung des ersten Menschenpaares. Und von nun an versucht der Satan, der Widersacher, der Diabolus, den Sohn Gottes zu bekämpfen. Modell dazu ist Esau, der Jakob verfolgte, zu töten versuchte, 1. Mose 27, 41. Das geht zurück auf den Verkauf des Erstgeburtsrechts des Esau an Jakob. Dort speist Jakob den Esau mit einem Linsengericht ab, nachdem er zuvor gesagt hat, lass mich doch schlingen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Der Rote, der Edom, der Adam, das ist rot. Das ist der Adam, der Mensch. Von diesem Adam, von diesem einen Blut stammen alle Menschen ab. Apostelgeschichte 17, 26. Insbesondere wollte Satan aber den Menschensohn verschlingen. In Johannes 19, 5 sagt Pilatus bei der Verurteilung, seht der Mensch. Das war der wahre Mensch, den Satan verschlingen wollte. Das wäre eine Katastrophe geworden, wenn Esau das Erstgeburtsrecht geblieben wäre. Dann wären auf ihn alle die Verheißungen an Abraham und Isaak gefallen. Da gab es schon früher göttliche Weichenstellungen. Der Herr ließ nicht zu, zum Beispiel, dass der Erbe des Hauses Abrahams sein Knecht Eliezer von Damaskus wurde, sondern sein leiblicher Sohn, den er zusammen mit der Ehefrau Sarah zeugen sollte. Und nun stirbt der Sohn, auf Golgatha natürlich. Die Schöpfung gehört, stirbt der Sohn, und Gott übt sein Rückkaufsrecht aus. Die Schöpfung gehört jetzt ihm, dem Vater. Der Rückkaufpreis dafür ist die Seele Jesu. Es geht nur um die Seele des Sohnes. Wir können den Wert der Seele Jesu nicht ermessen. Sie ist tragfähig genug, um alle Sünde und alle Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu tragen. Sie war ein Kaufpreis, der ausreichte, um alles zurückzukaufen. Auch alle Seelen, die je in der Hand Satans gewesen sind. Ihr Wert der Seele Jesu ist viel, viel größer als der Kosmos. Bedenken wir auch, dass eine Seele des Menschen mehr wert ist. Unsere Seele, eine Seele, ist mehr wert als der ganze Kosmos. In Matthäus 16, Vers 26 lesen wir, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine Seele einbüße? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Nur die Seele Jesu konnte zurückkaufen. Der Mensch ist dazu nicht in der Lage. Selbsterlösung gelingt nicht. Das können wir in Psalm 49 in den Versen 7 bis 59 nachlesen. Dort steht immer loskaufen. Im ganzen Psalm 49, auch wenn Erlösen steht, steht nur loskaufen. Ich habe das alles nachgelesen. Also jetzt, Psalm 49, Vers 7 bis 59, einer der Verse davon. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder loszukaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist der Loskauf ihrer Seele. Er muss davon abstehen auf ewig, dass er fortlebe, immer da und die Grube nicht sehe. Er muss sie sehen. Vers 15. Gott aber wird meine Seele loskaufen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Das ist dann unsere große Hoffnung. Gott muss den Rückkauf der Schöpfung mit der Seele seines Sohnes bezahlen. Und Gott, der Vater, übergibt sie dem Satan nach dem Tode seines Sohnes. Nicht der Satan krascht. Nein, der Gott übernimmt die Seele Jesu als Schuldopfer und dann übergibt er sie dem Satanas als Lösegeld. Jesus stirbt am 14. Nisan. Gestatten Sie mir, dass ich sage, ich bin der Meinung 32 nach Christus, andere 30, 31, 33. Also sind wir großzügig gegeneinander. Also Jesus stirbt am 14. Nisan, meinetwegen 32 nach Christus, gegen Abend. Vermutlich übergibt er die Seele des Sohnes als Lösegeld erst kurz vor Anbruch des 15. Nisan, also mit Sonnenuntergang. Mit der Übergabe ist der neue Bund in meinem Blute auch eingeweiht. Und dann stirbt der Schächer. Erst nach der Übergabe. Nicht anders möglich. Der letzte Glaubensheld des alten Bundes und der erste Glaubensheld des neuen Bundes. Danach beginnt der 15. Nisan, der Tag des Passafestes. Denn Jesus sagt zu ihm, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja, da musste also schon der neue Bund eingeweiht sein. So, und im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und seine Seele zu geben als Lösegeld für viele. Und 1. Timotheus 2, 6. Der sich selbst als Lösegeld für alle oder alles gegeben hat. Der Kosmos ist zurückgekauft seit jedem 14. Nisan.
Bezahlt hat.
Alles ist zurückgekauft. Nunmehr können wir uns dem zweiten Triumph Gottes zuwenden. Noch einmal, alles zurückgekauft, alles gehört Gott. Das ist seit Golgatha so. Auch wenn heute noch der veraltbildete Schwein müden Schnaubwiss in einem Kirchenlied heißt, aber es ist so. Der zweite Triumph. Jesus ist für die Sünde gestorben und Jesus ist zur Abschaffung Sünde gestorben. Das ist der zweite Triumph. Hebräer 9, 26. Die Sünde ist das große Thema Gottes in der ganzen Heiligen Schrift. Doch wie kam es überhaupt zur Sünde? Genauer gesagt, zur Sünde in unserer Welt, in unserem Kosmos. Dazu gibt uns die Schrift eine ganz klare Aussage, klare Antwort. Satan verführe in Gestalt der Schlange das erste Menschenpaar im Garten Eden zur Sünde. Adam und Eva sündigten, der Sündenfall war geschehen. 1. Mose 3. Und nun heißt es in Römer 5, Vers 12, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt, in den Kosmos gekommen ist. Durch einen Menschen kam die Sünde in den Kosmos. Und dass durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, auch zu uns letzten Endes. Auch wir müssen noch sterben. Das ist eine gewaltige Aussage. Durch Adams Übertretung ist die Sünde in den Kosmos gekommen. Der ganze Kosmos ist heute wegen Adam sündenverseucht. Aber war nicht schon vorher eine Sünde geschehen? Ja, das stimmt. In Johannes 3, Vers 8 steht, dass der Teufel von Anfang an sündigte. Im Alten Testament wird diese Sache im Bild des Königs von Tyrus dargestellt. In Ezekiel 28, 16 lesen wir, durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Satan sündigte. Aber diese Sünde reichte für die Bibel nicht aus, um die umfassende Sündentat Adams zu erreichen. Das sieht man wie die Seele. Viel mehr als der ganze Kosmos. Wieso? Jesus sagt es selbst, eine Seele ist mehr wert als der ganze Kosmos. Auch die Seele Adams. Satan dagegen hat keine Seele. Können Sie nachher immer diskutieren, Die Engel haben keine Seele. Satan dagegen hat keine Seele. Er hat zwar die Verwaltertätigkeit gegenüber dem Kosmos inne, aber seine Sünde blieb auf ihn, seine Finsternismächte und seinen Wirkungskreis beschränkt. In Matthäus 16, 26 heißt es, hab's schon mal gelesen, ist nochmals, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber die Seele, seine Seele einbüße? Es ist ja die Seele, die sündigt. Und weil sie sündigt, muss sie sterben. Hesekiel 18, 20, ein ganz interessantes Kapitel. Nur der sündigt, dem wird Sünde zugerechnet. Also dieses, wie heißt es? Die Sippenhaftung gibt es nicht in der Bibel. Sie gibt es in Russland, aber nicht in der Bibel. Du bist schuldig für deine Sünde und nicht dein Vater oder dein Sohn. Also die Seele, die sündigt, die muss sterben. Danach durchdringt sie den ganzen Körper. Römer 7, Vers 20 und die folgenden Verse. Deshalb auch musste Jesus seine Seele als Schuldopfer stellen. Jesaja 53, 10. Die Folge der Sünde war für die Menschheit katastrophal. Jetzt herrscht der Tod über sie. Sobald ein Mensch gestorben ist, wird die Seele dem Tod übergeben. Und sie geht hinab ins Totenreich. Psalm 49 gibt hierzu eine deutliche Ankunft. Nach Psalm 49, Vers 15 legt man die Menschen, in diesem Fall ihre Seelen, in den Scheol, in das Totenreich, wie Schafe. Und der Tod weidet sie. Das ist ein netter Oberhirte, nicht wahr? Und der Tod weidet sie. Und in Vers 19 heißt es, ob auch er, der Mensch, seine Seele segnete in seinem Leben, so wird sie doch kommen zum Geschlecht seiner Väter. Da könnte man auch stehen bleiben. Warum geht die zu den Vätern und so weiter? Das ist nicht mein Thema. Sonst sind wir heute Nacht noch da. Das gilt nicht nur für jene im Psalm 49 angesprochene Menschengruppe. Das gilt für alle Menschen, außer natürlich der Leibesgemeinde heute und auch der Jüngergemeinde, alle, die an Jesus von Herzen glauben, so muss ich sagen. Aber das ist noch nicht alles. Die Macht des Todes hat jetzt Satan. Hebräer 2, 14. Ja, die Macht des Todes. Aber auch hier sei schon gesagt, dass Jesus durch seinen Tod den Tod nicht zunichte gemacht hat. Die Macht des Todes gebrochen hat. Und die Macht des Todes hat der Teufel. Hebräer 2, 14. Doch nun ist die Frage, wie werde ich die Sünde wieder los? Wie komme ich aus dem Totenreich wieder heraus? Für alle, die Jesus nicht kennen, chancenlos eigentlich. Hoffnungslos. Das ist unsere Welt. Deshalb sagen sie, mit dem Tod ist alles aus. Da ist das Problem natürlich gelöst. Ja? Aber es ist ganz anders. Also, wie komme ich aus dem Totenreich wieder heraus? Das ist aber nicht unsere Frage. Nicht nur unsere Frage. Das ist vor allem die Frage Gottes. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Schöpfung loszukaufen und zu erlösen. Und aus den Fängen und des Satans und des Todes zu befreien. Und dazu, wie mehrfach gesagt, hat er seinen Sohn gesandt. Mit dem Ziel, die Sünde aus der Welt hinauszuschaffen, gibt es einige Bibelstellen. In Johannes 1,29 hat Jesus gemacht. Den Tod zunichte zu machen und die Werke Satans zu zerstören. Das war die Aufgabe des Sohnes. Und jetzt gilt für uns Römer 6, Vers 7. Nein, für alle Menschen gilt das. Römer 6, 7. Denn wer gestorben ist, jeder, der gestorben ist, der ist auch freigesprochen von der Sünde. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn er gestorben ist, hat er seinen Lohn erhalten. Auch das ist eine unglaubliche Aussage. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist er freigesprochen von der Sünde. Das steht im Text. Damit sind aber zwei Fragen noch nicht geklärt. Wie kommt die Sünde wieder aus dem Kosmos hinaus? Und wie kommt der Mensch wieder aus dem Totenreich heraus? Es ist ja so, dass die Bibel die Sünde als etwas ganz Körperhaftes ansieht. Das sagt zum Beispiel Hiob, dass seine Sünde wie in einem Bündel versiegelt ist. Hiob 14, 17. Aber das ist gerade das, was im Johannesevangelium in den ersten Kapiteln steht, dass Jesus als das Lamm Gottes die Sünde wegträgt, Johannes 1, 29. Und aus Psalm 49 wissen wir, dass ein Mensch unmöglich sich selbst erlösen kann, haben wir mehrfach gehört, und sich aus den Händen des Todes befreien kann. Deshalb muss Gott diese Aufgabe selbst lösen. Und er hat sie auch gelöst. Die Lösung finden wir in Kolosser 1, Vers 16 und 17. Dort heißt es, denn in ihm, ganz wichtig, nicht durch ihn, denn in ihm sind alle Dinge geschaffen worden. die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alle Dinge bestehen zusammen in ihm. Heute besteht alles zusammen in ihm und in ihm wurde auch alles geschaffen. Das ist die erstaunliche Tatsache, dass die ganze Schöpfung in ihm verborgen ist. Als nun Jesus starb, ist die ganze Schöpfung mitgestorben. In Hebräer 2,9 steht, dass er für alles den Tod schmeckte. Und in Römer 6, Vers 10 lesen wir, dass das, was er gestorben ist, er der Sünde gestorben ist. Und 2. Korinther 5,14 stellt noch zusätzlich fest, dass wenn einer, das ist Jesus, gestorben ist, dann sind alle gestorben. Ein großes Geheimnis für viele Gläubige. Alle sind gestorben. Alles ist gestorben. Somit ist auch alles freigesprochen von der Sünde. Mit dem Tod Jesu wurde jede Sünde getragen. Und nach Micha 7, Vers 19, im Meer abgelegt, wo es am tiefsten ist. Er hat seine Aufgabe erfüllt, indem er die Sünde abgeschafft hat. Gott hat durch den Tod Jesu, dem Tod und dem Satan, die Anspruchsgrundlage für ihren Besitzanspruch auf Seelen und die Materie genommen. Die haben keinen Besitzanspruch mehr, weil sie sind der Sünde durch Jesus gestorben. Die entsündigten Seelen und ein entsündigter Kosmos gehören nicht mehr Satan. Er ist noch der Verwalter, aber Ansprüche kann er nicht mehr stellen. Was für ein Triumph Gottes. Er hat nicht nur die Schöpfung zurückgekauft, sondern hat sie zusätzlich noch entsündigt. Das ist Entmachtung. Auch wenn das noch nicht so weit ist, ist noch nicht fertig. Aber die ganze rüstige Grundlage ist alles schon gelegt. Durch Jesus ist sogar die Konstellation eingetreten, dass er auch die Sünde Satans, des Todes und der Engelwelt der Finsternis getragen hat. Auch deren Sünde ist gesehen. Nicht, das ist nicht zu glauben oder fassen, was da alles geschehen ist am Kreuz. Auch deren Sünde ist gesühnt. Das steht in 1. Johannes 2, Vers 2. Die Sünde Satan ist Satans ist aufgrund von 1. Johannes 2, 2 ebenfalls zur Abschaffung gekommen. Jesus hat sie getragen. Jesus hat für alle und alles den Tod geschmeckt, Hebräer 2, Vers 9. Nichts ist ausgenommen. Und das hat weitreichende Folgen. So weitreichend, dass wir in 2. Korinther 5, Vers 19 lesen können, nämlich, dass Gott in Christus war. Er war dabei. Die Welt mit sich selbst versöhnt, den Kosmos, nicht uns, den Kosmos, die Welt mit sich selbst versöhnen. Und jetzt ihnen ihre Übertretung nicht zurechnen und hat in uns das Wort, jetzt sind sie die Gemeinde dran, der Versöhnung niedergelegt. Katalasso, der Herabänderung. Und nun fährt der Text in 2. Korinther 5 fort, jetzt Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, Jesus hatte keine Sünde gekannt, auch von keiner gewusst und so weiter, sind drei Bibelstellen, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, Jesus wurde am Kreuz zur personifizierten Sünde gemacht. Tiefer, schlimmer, schrecklicher geht es nicht mehr, die Sünde zu sein. Als personifizierte Sünde ist er gestorben und auch für alle und alles gestorben. Keine Sünde der Welt kann dieses zur Sünde gemacht aushebeln. Und dann dürfen wir auch das Ergebnis zur Kenntnis nehmen, Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam, also unser Vorvater Adam, zusammen mit seiner Frau Eva, gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, das war Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt, Natürlich, wir sind es heute schon geworden. Aber das ist in Zukunft so. Alle werden dorthin kommen. Braucht noch ein bisschen Zeit, braucht da noch ein bisschen Gericht. Das bedeutet, dass einmal alle Geschöpfe, Menschen und Engel, in die Stellung von Gerechten gebracht werden. Ich habe das schon mal gesagt, wie wir aus Micha 7,19 wissen, hat Jesus die Sünde im Meer, wo es am tiefsten ist, abgelegt. Das geschah auf seinem Weg ins Totenreich. Der Vater ist aber nicht auf halbem Wegen stehen geblieben, sondern er hat den Sohn aus dem Totenreich und der Hand des Todes herausgeholt und natürlich auch aus der Hand Satans, der die Macht des Todes hat, haben wir gelesen. Für Jesus gilt jetzt Römer 14, Vers 9. Hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf das er herrsche, sowohl über Tote, heute, die da unten liegen, als auch über Lebendige, wir, seine Gemeinde und alle, die noch nicht gestorben sind. Bis das alles vollendet ist, ist allerdings noch ein weiter Weg, das wissen wir und darüber reden wir auch immer wieder. Der dritte Triumph. Jesus hat durch seinen Tod dem Tod und dem Satan die Macht genommen. Er hat sie entmachtet. Und dazu gibt es zwei zentrale Bibelstellen. 2. Timotheus 1, Vers 10 und Hebräer 2, Vers 14. Ich zitiere. 2. Timotheus 1, 10. Jetzt aber geoffenbart worden ist, die Gnade, um die geht's hier, durch die Erscheinung und Retters Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht hat. Aber Leben, Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wieder sind wir jetzt angesprochen. Das ist unsere Welt und Aufgabe. Hebräer 2,14. Wie nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, und das ist der Teufel. Und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Alle Menschen, die Jesus nicht kennen, unterliegen der Knechtschaft des Todes. Ob sie es wahrhaben wollen oder zugeben wollen oder nicht, das spielt keine Rolle. Diese Übersetzung der nicht revidierten Elberfelder Bibel ist nicht ganz korrekt. Denn Tod und Satan sind noch nicht zunichte gemacht worden. Das geschieht erst im Feuersee. Der zweite Tod, dort geschieht das. Schlachter und Heinz Schumacher sind hier präziser. Schlachter übersetzt. Und daran will ich mich halten. 2. Timotheus 1, Vers 10. Der dem Tode die Macht genommen hat. Und so Hebräer 2, 14. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Lange sah es nicht danach aus. Da wird Jesus gekreuzigt und dann setzt sich das bittere Todesleiden im Totenreich im Hades fest fort. Er war im Totenreich, hat er gelitten. Das mit dem Besuch da im Totenreich mit den Schlüsseln, das ist alles später. Er hat im Totenreich gelitten. Er wird dort eingeschlossen, Psalm 88, Vers 8. Er hat im Tod einen starken Feind und im Tod Satan und deren Helfershelfer Hasser, die mächtiger waren als er. Aber dann heißt es im Psalm 35, Vers 10, einem Vers, den wir auf Jesus deuten dürfen, der du den Elenden errettest von dem, der stärker ist als er. Nachdem er ihn zum Tode brachte, war er auch stärker wie er. Das stimmt. Jesus wurde in großer Schwachheit gekreuzigt, steht übrigens in 2. Korinther 13. Und dann erhörte der Vater seinen Sohn, der aus dem Tode zu ihm schrie. Und im Auferstehungspsalm, das ist Psalm 18, parallel ist dann 2. Samuel 22, dort heißt es in Vers 16, der Vater streckte seine Hand aus von der Höhe. Er nahm mich. Er zog mich aus großen Wassern. Das war die Auferstehung. Ich liebe diesen Psalm 18 oder 2. Samuel 22. Überall. Gott streckt seine Hand aus und er zieht ihn heraus aus großen Wassern. Aus den Tiefen des Meeres, nicht des Weltmeeres, sondern dem Meeres. Das Totenreich wird auch als Meer bezeichnet. Jetzt merkte auf einmal die Finsternis, was sie angerichtet hat, dass sie den Unschuldigen getötet hat, dass sie ihren Anspruch auf ihn verloren hat und dass sie ihren Chef, habe ich geschrieben, also Jesus, ihren himmlischen Gott und Herrn getötet hat, der zudem noch der Sohn Gottes war. Judas hat es zuerst begriffen, Matthäus 27, 3 bis 10. Ich habe unschuldiges Blut überliefert, sagte er, und dann erhängt er sich. Da hatten sie geglaubt, sich mit dem Sohn Gottes messen zu können. Doch haben sie sich gewaltig verrechnet. Diese finsteren Mächte haben nicht einmal noch ein Recht auf sich selbst, weil sie geschaffene Gestalten sind. Denn sie haben juristisch gesehen keinen einzigen Ort mehr, der ihnen noch gehört und wo sie sich aufhalten könnten. Alles gehört Gott. Und dann erlebt Jesus die Auferstehung. Das ist der Sieg Gottes, die endgültige Entmachtung. Und Jesus nimmt dann gleich bei seiner Auferstehung die Schlüssel des Todes und des Hades mit und hat damit jederzeit freien Zugang ins Reich der Toten. Er nimmt sogar die ganze Gefangenschaft gefangen. Da habe ich auch dran rumgeknobelt. Was ist das eigentlich? Ja, er hat das ganze Recht der Gefangenschaft hat er gefangen genommen in sich, wie wir in Psalm 68, Vers 18 lesen können. Nachdem der Vater die Wehen des Todes aufgelöst hat, Apostelgeschichte 2, 24, und er in den Himmel gefahren ist, wurde er endgültig als Sohn bestätigt, Römer 1, Vers 3, und in seine ganze Machtvollkommenheit und in seine ganze Vollmachten eingesetzt. Der Auferweckte und Auferstandene ist der, sag mal, neue Jesus. Hat seinen Grund, warum ich das so sage, der alle menschliche Schwachheit hinter sich gelassen hat. Er ist der unumschränkte Herr und wird zum Recht der Sieger von Golgatha genannt. Der Tod und der Satan konnten nur deshalb entmachtet werden, weil ihnen die Anspruchsgrundlage genommen wurde, wie ich es schon sagte, nämlich die Sünde. Ohne Sünde kein Tod, ohne Sünde keine Wirksamkeitsentfaltung Satans. Nur über die Sünde hat Satan Macht. Allerdings tritt er noch als Verführer zur Sünde auf. Doch dieses Kapitel kann mit der Wiederkunft Jesu und nach dem tausendjährigen Reich als geschlossen angesehen werden. Und auch da sei noch ergänzt, Gott wird sich mindestens vorübergehend einen neuen Verwalter suchen. Und wenn es nochmal einen Verwalter gibt, wenn Satan zurechtgebracht worden ist, dann wird er wieder eingesetzt in den vorigen Stand, siehe Nebukadnezar. Eines Tages werden sich dann noch Jesaja 25, 8 und Hosea 13, Vers 14 erfüllen. Jesaja 25, 8. Den Tod verschlingt er zum Sieg. Schluss wird den Tod verschlingen, dann ist alles feindliche Wesen, alle feindliche Gestalten sind dann verschlungen in ihm. Hosea 13, 14. Von der Gewalt des Scheols wird er mich loskaufen und vom Tode mich befreien, durch sie jetzt erlösen. Egal. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Wer heute an Jesus glaubt, hat das schon erlebt, versteht ihr? Was das für eine gewaltige Sache ist. Wir haben das schon erlebt. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. So steht es in Johannes 5, Vers 24. Jesus hat Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht. 2. Timotheus 1, Vers 10, zweite Hälfte. Und wir haben das wirkliche Leben ergreifen dürfen, das himmlische Leben. Wir wollen ja nicht nur was zum Leben haben, sondern wir wollen das Leben ergreifen. Und das haben wir ergriffen, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Diese Erlösungstat und diesen Sieg Jesu, den Sieg von Golgatha, dürfen wir ständig in unserem Glaubensleben erfahren, verkündigen, bis Jesus wiederkommt und uns in seine Herrlichkeit holt und verwandelt. Der vierte Triumph, und ich mache das jetzt kurz, denn sonst läuft uns die Zeit davon. Der letzte Punkt, das ist der wichtigste. Und ich gehe jetzt durch die nächsten Punkte einfach noch so kurz durch. Vierter Triumph. Jesus kam zur Abschaffung des Gesetzes und damit des alten Bundes. Es musste Platz machen dem neuen Bund, dem Bund der Gnade und Wahrheit. Das können wir gleich Anfang des Johannesevangeliums lesen. Und dann kam Jesus auch zur Erfüllung des Gesetzes. aber nicht nur zur Auflösung desselben, steht Matthäus 5, nicht nur zur Auflösung desselben, Abschaffung und Auflösung ist etwas anderes. Abschaffung ist anders als Auflösung. Abschaffung ist ganz weg, aber Auflösung muss die Wirksamkeit wegtun. Aber Jesus ist doch das Gesetzes Ende, so steht es bei Luther. Nein, er ist das Gesetzes Ziel. Warum ist das Gesetz dann noch nicht ganz abgeschafft? Dort steht, Jesus ist der Telos, er ist das Ziel des Gesetzes. Der Telos der Tora. Telos ist Ziel, Vollendung, Abschluss, Ende, Endziel. Er war das Ziel Gesetzes, des Gesetzes. Aber durch die Vollendung des Gesetzes, bis es endgültig ganz erfüllt ist, ist es noch ein langer, langer Weg. Jesus sagt, kein Tittelchen des Gesetzes wird abgeschafft. Es wird erfüllt. Er erfüllt es. Doch, das ist noch nicht alles. Und es kann auch nicht alles sein. Denn Jesus musste ja auch die Fähigkeit haben, für das Gesetz zu sterben. Das sagt uns zunächst Galater 4, Vers 4, dass Jesus von einer Frau unter Gesetz geboren ist. Dann wurde Jesus am achten Tag geschnitten nach dem Gesetz und damit in den mosaischen Gesetzesbund hineingebunden. Doch das ist noch nicht alles. Jesus hat die Einführung des Gesetzes unter der Anordnung von Engeln, Apostelgeschichte 7, 53, zugestimmt und sich ihm sogar untergeordnet, er kam unter Gesetz. Es ist die erstaunliche Sache, dass Jahwe, der Gott Israels, den Wunsch oder den Entscheid seiner Boten oder Engel vollführt, nachzulesen, Jesaja 44, 26, und dazu gehört nun einmal das Gesetz. Die Sache geht auch noch weiter. Die Bundeslade der Stiftshütte und dann im Tempel stellt Jesus dar. Der Deckel auf ihr wird Gnadenstuhl oder Sühnedeckel genannt. Nachzulesen, Römer 3, 25, Hebräer 4, 16 und 9, 5. In der Lade befand sich die Grundlage des Gesetzes 5. Mose 4, 13, die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Worten, den 10 Geboten. Das bedeutet nach der Symbolik der Schrift, das ganze Gesetz war in ihm. Er trug es in sich wie kein anderer und er erfüllte es ganz, wie es je einem anderen Menschen nicht gelungen ist. Wir können auch verstehen lernen, warum der Gott Israels solch harte Gerichtsworte im Alten Testament sprechen konnte. Das versteht man gar nicht. Wie kann man solche Gerichte überhaupt erdenken? Ob ich euch noch 7-mal mehr strafen und. Das ist eine unendliche Geschichte. Einfach, weil er vieles entsprechend dem Gesetz anordnete und entschied. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass alles Ziel Gottes seine Gnade und seine Barmherzigkeit sind, die aus seiner großen Liebe entsprungen sind. Als nun Jesus gekreuzigt wurde, hat er das Gesetz mit hinaufgetragen, das war in ihm, aufs Holz. Die Eingangsstelle bestätigt es. In Kolosser 2, 14 steht, dass er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wieder uns war, aus der Mitte herausgenommen hat, indem er sie ans Kreuz nagelte oder ans Kreuz heftete. Das ganze Gesetz war von Hand geschrieben, eine Handschrift. Und die 10 Gebote auf den 2 Tafeln ganz sicherlich sogar durch den Gott Israels. Diese Feststellung, dass die Handschrift in Satzungen gegen uns stand und jetzt aus der Mitte herausgenommen ist, hat eine unglaublich weitreichende Bedeutung. Diese Handschrift, damit ist das Gesetz gemeint, hat das ganze Heilsgeschehen auf eine Nation, auf Israel fokussiert. Das Heil war sozusagen eingeschlossen in Israel und hat Israel selbst auch eingeschlossen. Das Gesetz war ein Zaun um Israel. Jetzt durch die Wegnahme der Gesetzeshandschrift, dem Abreißen des Zaunes, Jesaja 5,5, war der Weg des Evangeliums zu den Nationen, zum ganzen Kosmos frei. Noch anders ausgedrückt. Das Gesetz hat das Kommen von Gnade und Wahrheit verhindert. Deshalb musste es aus der Mitte weggetan werden, Es wurde mit Jesus am Kreuz angeheftet. Verstehen wir, was das, wie wichtig das war, dass Jesus für das Gesetz und um des Gesetzes willen starb, dass der Weg von Gnade und Wahrheit frei sind. Vorher war alles nur in Israel eingebunden. Und was haben die Juden bis zum heutigen Tag getobt, als Paulus zu den Nationen gehen sollte? Da haben sie sich verflucht geradezu. Das Gesetz in Satzungen war wieder Gnade und Wahrheit, wieder die Nationen. Und dass der Segen Abrahams und das Evangelium zu den Nationen kommen konnte. Gegen das Evangelium vom Königreich Gottes, gegen den neuen Bund, gegen den Bund mit Abraham, gegen den neuen Bund und gegen die Leibesgemeinde. Das ist alles abgeschafft, indem das Kreuz, das Gesetz, die 10 Worte am Kreuz angeheftet waren. Als dann Jesus starb, ist er durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Und weil er für alle und alles den Tod erlitt und damit alle gestorben sind, hat er sie vom Gesetz befreit. Denn ein Gesetz und das Gesetz gelten nur für Lebende. Das gilt auch bei uns so. Ein Gestorbener ist frei vom Gesetz. Das Gesetz kann nach dem Tod keinen Anspruch mehr auf den Gestorbenen erheben. Mit dem Tod Jesu ist der Anspruch des Gesetzes erloschen. Wie die Schrift sagt, gilt das zunächst nur für die Glaubenden, also für uns, doch auch die anderen werden folgen. Jetzt könnt ihr nachlesen, Galater 2, die Verse 16 bis 20. Vielleicht noch das eine. Die Juden sagten in Johannes 19, Vers 7, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben. Und da starb er durchs Gesetz und hat das Gesetz angenagelt und hat es aus der Mitte geschafft. Der fünfte Triumph. Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes befreit. Warum ist es ein Fluch? Weil es nicht einzuhalten war, zur Sünde führte, die Sünde noch sündiger machte, Römer 7, 13, und damit zu einer immer größeren Entfremdung von Gott führte. Nicht umgekehrt. Letzten Endes zog es das Gericht den Fluch Gottes nach sich, das Gesetz, bis in seine höchste Steigerungsform, wie wir es aus den Fluchkapiteln 5. Mose 27 und 28 erkennen können. Das ist das, was ich schon zitierte. 7-mal mehr werde ich euch sagen. Aber auch diese Tatsache gilt. Ein altes, mündliches Wort dazu, das in Galater 3, Vers 13 wie folgt geschrieben, zitiert wird. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23. Die Stelle im Alten Testament lautet, denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Er musste im Übrigen noch am selben Tag begraben werden, damit das Land nicht verunreinigt wird. Wie es zusätzlich heißt, ein deutlicher Hinweis auf das Geschehen beim Tode Jesu. Verflucht ist ein Gehängter. Ein Fluch Gottes sogar heißt es. Und wie viel Flüche, Verwünschungen und Fluchworte werden gesprochen und wurden gesprochen. Ihre Zahl ist Legion. Und ich will hier nicht einen einzigen nennen oder gar etliche aufzählen. Aber dann heißt es auf einmal im neuen Jerusalem, und keinerlei Fluch wird mehr sein. In Jerusalem. Keinerlei Fluch wird mehr sein. Jesus hat auf dem Holz, auf dem Kreuz, alle Flüche getragen, weil er zum Fluch geworden ist. So steht geschrieben. Doch, was macht je Gott, der Vater, mit den Flüchen? Habe ich auch gehört. Die sind ja irgendwie zwar getragen, aber die müssen irgendwie noch da sein. Legt er sie vielleicht ab in den Tiefen des Meeres, wie die Sünde? Dazu gibt es kein Schriftzeugnis. Aber etwas anderes wird geschehen. 5. Mose 23, Vers 5. Und Nehemia 13, Vers 2. Gott wird alle Flüche in Segen verwandeln. Das ist unser Gott. So, und jetzt kommt noch der sechste Triumph, den lasse ich aus. Das ist das Thema, er ist auch den Elementen des Kosmos gestorben. Alle als diesen ganzen Götzendienst und selbst dem Gesetz, das gehört auch dazu. Das überspringe ich jetzt, aber ich wollte einfach sagen, dass es dieses Thema auch noch gibt. Und nun kommen wir zum siebten und letzten. Damit auch zum Höhepunkt natürlich. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist 7:30. Bin noch gar nicht so spät. Bitte? Der siebte Triumph. Nun haben wir einen langen Gang durch das Erlösungswerk Christi gemacht. Wir haben den Vater begleitet beim Los- und Rückkauf der Schöpfung. Wir haben Jesus begleitet, wie er alle Sünde getragen und hinausgetragen hat und damit der Finsternis ihre Anspruchsgrundlage weggenommen hat. Und dann haben wir festgestellt, dass Jesus durch seinen Tod, dem Tod, dem Satan die Macht genommen hat. Dann aber haben wir auch erkennen dürfen, dass Jesus durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist und damit das Gesetz außer Kraft gesetzt worden ist und dass er am Kreuz alle Flüche getragen hat. Schließlich ist Jesus auch für die Elemente, ich erzähle das nur jetzt noch, der Welt gestorben. Das bedeutet, dass er dass der ganze Kosmos von ihm durchgesäubert worden ist und niemand mehr irgendeinen Anspruch gegen ihn erheben kann. Das alles konnte nur durch seine Auferweckung und der nachfolgenden Auferstehung endgültig besiegelt werden. Er ist, ich wiederhole es danach, der Sieger von Golgatha. Und doch bleibt ein ungeklärter Rest. Da könnte zum Beispiel Satan sagen, ich konstruiere das. Lieber Gott, das alles ist geschehen, wie es geschehen ist. Ich habe den Kosmos um den Preis der Seele Jesu zurückgegeben. Und diese Seele behalte ich jetzt. Du bist von schön dein Kosmos und ich behalte die Seele Jesu. Dieses Recht kann mir nicht verwehrt werden, nicht wahr? Da habe ich gedacht, warum war der Satan nicht so schlau? Der Gott, der Vater, musste, um Jesus aus dem Tode zu holen, das Lösegeld, die Seele Jesu zurückfordern. Doch mit welchem Recht kann er das tun? Da muss meines Erachtens noch etwas geschehen sein, das dem Vater endgültig das Recht gab, so zu handeln, wie er handelte. Und dieses Geschehnis gibt es tatsächlich. Satan hat das Lösegeld, die Seele Jesu, durch einen Mord, durch eine Straftat an sich gerissen. Die Schrift bezeugt das eindeutig. Apostelgeschichte 35. Apostelgeschichte 7,52. Es ist wohl auch in unserer Rechtsordnung so, dass dann, wenn sich jemand einen dinglichen oder schuldrechtlichen Vorteil durch eine Straftat verschafft, der Geschädigte die geforderte Leistung nicht erbringen muss. Das bekannteste Beispiel hierzu ist vielleicht der Versicherungsbetrug, der gegen eine Lebensversicherungsgesellschaft vorgenommen wird. Hierzu gibt es filmreiche Vorgänge. Hat das bestimmt Legion über das, was darüber geschrieben ist und geschehen worden ist. Ich habe schon tolle Geschichten gelesen. Ich will euch nicht eine einzige erzählen. So spannend das sein. Ein Beispiel habe ich. Da ist beispielsweise eine Frau, die eine hohe Lebensversicherung zugunsten ihres Freundes abschließt. Alles vorgekommen. Nach geraumer Zeit, also 5 oder noch mehr Jahren, bringt der Begünstigte seine Freundin um. Kommt das rechtzeitig ans Tageslicht, so muss die Versicherung nicht bezahlen. Wird das erst später bekannt, so kann die Versicherung den ausgezahlten Betrag zurückfordern. So auch bei Gott. Jesus sagt es selbst. Er spricht dieses Thema im Gleichnis von den bösen Weingärtnern an. Wir finden dieses Gleichnis in Matthäus 21, in Versen 23 bis 26. Sowie in Markus 12 und Lukas 20. Der Text lautet Matthäus 21, 37. Zuletzt, da geht es um die bösen Weingärtner. Zuletzt aber sandte er, der Vater, seinen Sohn zu ihnen, den bösen Weingärtnern, indem er sagte, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Aber als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Komm, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was ist Jesus passiert? Die bösen Weingärtner waren, sind vordergründig die hohen Priester und Pharisäer, Matthäus 21, 45, aber auch die Schriftgelehrten, Lukas 20, 19. In Wirklichkeit geht es aber um die dahinterstehenden Finsternismächte. Die haben diesen Plan ausgeheckt. Nun die Reaktion des Vaters. Des Vaters, des Herrn des Weinbergs. Matthäus 21, ab Vers 40. Das haben wir schon vorher gesagt, Jesus. Die haben es gar nicht kapiert, die Finsternismächte. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtner tun? Was sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verdingen, die ihm die Früchte abgeben zu ihrer Zeit. In den Parallelstellen Markus 12, 8 und Lukas 20, 15 steht deutlich formuliert, dass sie den Sohn töteten. Jetzt steht Gott endgültig das Recht zu, dass er den Weinberg, das in Jerusalem ist und Israels wächst einmal, zurücknimmt, so wie den ganzen Kosmos, den Satan durch die Sünde geraubt hat. Und dann hat er natürlich auch den Sohn zurückgeholt, was durch die Auferweckung und Auferstehung geschah. Und Jesus nahm, ich wiederhole das, nahm auch die Schlüssel des Todes und des Hades mit. Er ist jetzt unumschränkter Herrscher des Alls. Damit aber noch nicht genug. Da gibt es noch einen Nachklang. Im Gesetz gibt es die Regelung des sogenannten Bluträchers. Wir finden das in 4. Mose 35, Vers 9 bis 34. Wer einen Menschen aus Versehen tötet, kann in eine der Zufluchtsstädte fliehen. Wenn aber mit Absicht ein Mensch getötet wird, so ist dieser Töter, der Tötende, ein Mörder. 4. Mose 35. Der Bluträcher, so steht geschrieben, der Bluträcher soll den Mörder töten, wo er ihn antrifft. 4. Mose 35, 21. Diese Aussage ist auch auf Satan anwendbar. Er kannte ja das Gesetz. Gott ist der Bluträcher. Eigentlich steht er der Löser des Blutes. Also lassen wir das Wort stehen, Bluträcher, der die Schuld durch das von ihm von vollzogene Todesurteil löst, also tilgt. Der Satan hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzufliehen. Der ihn töten soll, das ist der lebendige Gott. Der Satan hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzufliehen. Er muss getötet werden. Sein Tod ist der Feuersee auf der neuen Erde. Der sogenannte zweite Tod. Noch etwas ist zu beachten. In 4. Mose 5, Vers 7 lesen wir etwas über Menschen, die eine Untreue gegen Yahweh, den Gott Israels, begehen und sich gegen ihn verschulden. Sie sollen ihre Sünden bekennen, das Veruntreute erstatten und ein Fünftel hinzufügen. Auch diese Regelung kannte Satan und sie ist meines Erachtens auch auf ihn anwendbar. Satan hat dem lebendigen Gott durch den Sündenfall die ganze Schöpfung geraubt. Er hat sie durch die Sünde veruntreut und unter seine Macht gebracht. Er hat sie geraubt, aber noch nicht zurückgegeben. Und seine Sünde hat er auch noch nicht bekannt. Judas hat es bekannt. Bitte. Doch das göttliche Urteil ist längst gefällt, dass sie zurückgeben muss. Dann muss oder müsste er nach Rückgabe noch ein Fünftel hinzufügen. Doch, weißt du, wie soll er das machen? Ihm gehört er gar nichts mehr. Der Text lautet für den Mose 5, Vers 6 und 7. Rede zu den Kindern Israel. Wenn ein Mann oder ein Weib irgendeine von allen Sünden der Menschen tut, sodass sie eine Untreue gegen Yahweh begehen, so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben. Und er, der Täter, soll seine Schuld erstatten und ihrer vollen Summe erstatten und soll das Fünftel hinzufügen und es dem geben, an welchem er sich verschuldet hat. Das können wir natürlich auf Satan anwenden. Er kann kein Fünftel seiner Untreue hinzufügen. So bleibt ihm in den Zeiten der Zurechtbringung, der Diotosis, den Zeiten, wo alles wieder richtig gestellt wird, ein Wort aus Hebräer 9, Vers 10, nichts anderes übrig, als sich dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus als Sklave zur Verfügung zu stellen. Er hat nur noch sich selbst. Satan kommt plötzlich in eine Schuld gegen Gott. Vorher war er Rebell, jetzt aber braucht er Gnade. Vergleiche das Handeln des ungerechten Richters in Lukas 16. Auch wenn die Schuld reduziert wurde, so blieb die reduzierte Schuld doch Schuld. Sie war keinesfalls verschwunden. Doch wird er wirklich einmal seine Schuld bekennen? Fragezeichen. Ich habe schon Judas erwähnt. Aber da gibt es noch ein anderes Bild. Da kann uns die Geschichte, habe ich letztes Mal auch erzählt, da kann uns die Geschichte von Nebukadnezar ein Vorbild und eine Hilfe sein. Denn Nebukadnezar ist ein Bild auf Satan. Nachdem er eine Gerichtsperiode von 7 Zeiten durchlebt hat, bekennt er in Daniel 4, Vers 34, da gibt es zweierlei Zählungen. Deshalb muss man dann aufpassen, trotzdem jetzt bei mir war es Daniel 4, 34. An dem Tage, also nach den 7 Gerichtszeiten, erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Königreich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Aber noch etwas, ein Bekenntnis also. Das ist der Schluss von der Nebukadnezar-Geschichte. Aber noch etwas, nicht nur er preist den Lebendigen, sondern und bekennt damit auch letzten Endes seine Schuld. Aber noch etwas erhielt Nebukadnezar zurück. Daniel 4, Vers 36. Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder und zu Ehre meines Königreiches kamen meine Herrlichen und mein Glanz wieder und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Wen Gott zurechtbringt, der wird mir so. Was für ein wunderbarer Gott bist du.
Ach, nun kommt er noch.
Ja, der alles in seinen Händen hält. Dem auch gar nichts entgleitet.
Nur ist er wieder
und
da.
Kein Sünder entgleitet ihm. Und kein Widersacher entgleitet ihm. In dir ist alles, oder im Sohn ist alles geschaffen worden. Aus dem Vater ist alles ausgegangen. Und zum Sohn gehört alles zurück. Und jetzt wenn es zu dir, dem Vater. Alles kommt ins Vaterhaus zurück. In deine Liebe und deine Gnade und dein Erbarmen. Und wir sind Teil davon. Wir sind jetzt zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Und leben schon das, was Gott uns in unser Herz gegeben hat. Und wir sind nicht für uns selbst da. Sondern wo es einen Erstling gibt, es auch einen Zweitling und einen Letztling. Bis auch der letzte Feind sich beugen wird. Und bekennen, dass du bist Christus, der Herr. Gott zur Herrlichkeit. So haben wir es erlebt. Lass uns das immer wieder leben, erkennen. Diese Herrlichkeit, die du in uns hineingelegt hast. Ja, Vater, dann hab einfach Dank, dass du einen Plan, einen Zeitplan hast. Einen Äonenplan. Und einmal werden die Äonen aufhören. Dann wird Gott alles in allem sein. Wir warten darauf. Wir warten auf dich, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Amen.